Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Sendung. Am Mikrofon ist die Andrea Marti. Ich bin in der Abtei St. Otmarsberg in Uznach. Bevor ich aber ins Gespräch einsteige mit Bruder Bruno Maria, möchte ich mit einigen wenigen Worten die Abtei St. Otmarsberg vorstellen. Diese Abtei gehört zur Kongregation der Missionsbenediktiner von St. Ottilien in Deutschland. Die Kongregation der Benediktinermissionare zählt um die 1000 Mönche, die in 23 selbstständigen Klöstern leben. Alle fühlen sich der Verkündigung des Evangeliums, dem Aufbau und der Betreuung der Ortskirchen, der Entwicklung von Gesundheits- und Bildungswesen, Spezialaufgaben wie Krankenseelsorge, Erwachsenenbildung, Jugendpastoral, Diözesan- und Klosterverwaltungen, Landwirtschaft und Gewerbe verpflichtet. Die Missionsbenediktiner von St. Ottilien sind eine Gründung des Benediktiners Paters Andreas Amrein aus Unzwil bei Beromünster in der Schweiz. Und das heutige Thema ist die Missionsarbeit in Tansania. Und Bruder Bruno Maria war 6 Monate in Tanda in der Abtei Maria Hilf der Christen, in Englisch gesagt Our Lady Help of the Christians. Und so begrüße ich dich, Bruno Maria, bei Radio Gloria ganz herzlich und ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
Im letzten Sommer hat mich, das war im Juni, ab der Manuel gefragt, ob ich Lust hätte, mal einen Missionseinsatz zu machen. Und er meinte, ich müsste nicht gleich antworten, ich könnte mir das zuerst überlegen. Und ich habe mir das überlegt und war dann vom Vorschlag begeistert, weil ich bin jetzt 20 Jahre im Kloster und war noch nie in der Mission. Ich war immer quasi im Haus tätig. Bis im September letzten Jahres war ich in der Küche und der Verwaltung und konnte dann die Küche abgeben. Das war für mich im Prinzip eine gute Möglichkeit, um quasi ein bisschen Distanz zur alten Arbeit zu finden. Und dann habe ich gefunden, ja, das ist eine gute Idee. Und wir haben das noch im Seniorat besprochen und die Senioren waren auch, ja, einverstanden damit und begeistert. Was natürlich war, die Mitbrüder mussten im Prinzip auf einen Mitbruder verzichten. Wir sind eigentlich eine kleine Gruppe. Aber ich war wirklich dankbar, dass alle, aus dem Verab, dass er die Gemeinschaft verkündet hat, waren alle begeistert und haben sogar gesagt, ja, das ist gut, dass du das machst, dass ich mitgetragen wurde und nicht jetzt quasi ein Furz war vom Abt oder jetzt von mir. Und somit konnte ich im Prinzip in Ruhe nach Tansania fahren oder fliegen. Und das war dann eben am Mitte Oktober war es soweit. Da bin ich nach Dar es Salaam, das ist die Hauptstadt, also respektive der internationale Flughafen ist dort, geflogen und war dann 2 Wochen in Dar es Salaam und habe da Swahili versucht zu lernen. Was nicht so einfach war, weil ich merke einfach im Prinzip, wenn man über 50 ist, fällt einem das Lernen schwerer. Und einfach die Wörter zu behalten und vor allem man hat gar keine Möglichkeit, die jetzt zum Beispiel beim Englischen, wenn man eine Sprachbrücke machen kann, es sind einfach viele andere Wörter und zum Teil sehr lange und mit vielen Selbstlauten. Und dann ist es nur schon schwer zum ersten Mal verstehen, was sagt der andere und dann noch zu merken, was heißt das. Also das. Und nach einer Woche hatte ich den Kopf mehr oder weniger voll mit Swahili-Wörtern, aber ich konnte sie nicht einordnen. Da habe ich dann nach Hause geschrieben und da hat der Abt zurückgeschrieben, ich habe dich nicht nach Tansania geschickt, um Swahili zu lernen, sondern den tansanischen Takt kennenzulernen. Und von daher war es für mich klar, wenn der Herrgott will, dass ich es lerne, dann geht es und sonst lebe ich einfach den Alltag dann in Tansania. Und dann Ende Oktober, es war am 31. Oktober, wurde ich dann abgeholt und fuhr nach Tanda, das ist etwa 540 Kilometer südlich von Dar es Salaam, ist ganz im Südosten von Tansania, etwa 125 Kilometer von der Küste entfernt und vielleicht auch 2 bis 3 Meter Meereshöhe. Am 1. November war dann, habe ich gedacht, sie hat feiern und unten auch Allerheiligen, aber das haben sie schon am Sonntag davor gefeiert. Es war dann ein normaler Arbeitstag und da hat mich dann ein Mitbruder hat mir das ganze Klostergelände gezeigt, weil die haben verschiedene Werkstätten, die haben gut 200 Lehrlinge, die sie ausbilden in verschiedenen Berufen, das heißt Elektriker, Automechaniker, Schlosser, Spengler, Schuhmacher. Im Prinzip einfach alles, was im Prinzip, wo die Jungen dann eine Möglichkeit haben, eine Arbeit zu finden, weil die Arbeitslosigkeit ist relativ hoch. Weil vom Staat her gibt es wenig Arbeit. Das heißt, also, und da muss im Prinzip jeder versucht, im Prinzip sich über Wasser zu halten. Und das zum Teil war ich auch erstaunt, als ich dann das während der ganzen Zeit sah, wie erfinderisch die Leute sind. Da macht irgendwie einfach, oder sie bieten zum Teil, wenn es wieder Erntezeit ist von irgendeiner Frucht, dann bieten, sind sie am Straßenrand, da meistens ein Kübel mit Früchten und ein paar Meter weiter hinten ist eine Hütte, wo der Verkäufer wartet und dann hält er dein Auto an der Straße und man kann frische Früchte kaufen. Zum Teil die einen oder dritten machen Mahlzeiten, weil bei den Werkstätten haben sie immer um 11 Uhr eine große Teepause, wo dann Frauen und zum Teil einfach Männer kommen und dann verkaufen sie verschiedene Speisen, sei es Roti oder Sambusa, das sind so kleine Dreiecke mit gefülltem Gemüse, oder einfach Ciabatti oder Fruchtsäfte. Also man kann dann alle verschiedene Sachen einfach kaufen, was man nicht von zu Hause mitnimmt. Und man merkt dann einfach auf die Leute, vor allem sind natürlich viel eine andere Mentalität als bei uns. Also sie sind, leben sehr bescheiden, aber die Ausstrahlung, die hat mir wirklich imponiert, weil im Prinzip man sieht fast keine grießgrämigen Gesichter. Was bei uns im Prinzip ist, schaut jeder nur im Prinzip für sich und rennt dann am anderen vorbei. Und unten ist die Kommunikation, also das ist das A und O. Das Sprechen, den ganzen Tag können sie einander Geschichten erzählen und dann Stimmen nachmachen, aber sie arbeiten auch gleichzeitig, aber sie können auch noch Geschichten erzählen, was da passiert ist, und das natürlich von früher kommt, das auch, ist im Prinzip gar nicht schriftlich überliefert, sondern alles im Prinzip mündlich, und Fernsehen ist noch nicht, aber im Prinzip, aber Handy hat im Prinzip, jede Person hat ein Handy. Zum Teil haben sie zweite, die normalen und dann das Smartphone, und dann also da bin ich eigentlich überrascht im Prinzip, also die haben mehr, wahrscheinlich mehr Handys, als wir hier in der Schweiz oder im Kloster kennen. Ich habe jetzt erst für die Reise hatte ich ein Smartphone bekommen, weil für die Kommunikation ist das einfach, aber vorher habe ich immer gedacht, das brauche ich nicht als Mönch, und unten war es relativ einfach, man hat dann schnell Kontakt austauschen können mit zu Hause, mit den Freunden, und da war es auch wieder ein positiver Effekt, aber man muss im Prinzip einfach auch lernen, mit dem Gerät umzugehen.
Bruder Bruno Maria, was war dein Auftrag, als du in Tansania warst, in Danda?
Also, da ich jetzt nur quasi ein halbes Jahr Einsatz hatte, hatte ich nicht grosse Möglichkeiten. Quasi eben normal, wenn ein Missionar aus Europa kam, hat er im Prinzip natürlich seinen Beruf hat er weitergegeben, aber heutzutage ist die Ablösung, die ist in allen Klöstern. Also es gibt zwei Abteien in Tansania, die sind rein afrikanisch, das ist Hanga und Wimwa. Und dann, da ich war, und Peromia, die wurden von Deutschen, also von Europäern, gegründet.
Und die gehören zum St. Ottilien?
Genau, die Kongregation von St. Ottilien sind auch Missionsbenediktiner. Und die, vor allem die Abtei Hanga, die versucht einfach, das Ganze einfach auf afrikanische Art weiterzugeben. Aber vor allem Mission ist auch, den Leuten zu helfen, sei es Handwerkerausbildung oder vor allem jetzt zum Teil bei den Schwestern, wo sie mit Spital, also Krankenpflege, die haben eigene Spitäler, wo sie unterhalten, und dann im Prinzip eben, und immer überall, Hanga wurde vor 1954 gegründet, es war irgendwo im Busch, und sobald irgendeine Klostergemeinschaft kommt, oder nur eine Missionsstation, plötzlich siedeln sich auch die Leute dort an. Hanga wurde von Peromia aus gegründet, und das ist vielleicht etwa 70 Kilometer von dort entfernt, aber sie hatten auch einen Ort versucht, wo noch Buschland waren, also noch niemand gewohnt hat, dass sie niemanden quasi Land wegnehmen müssen. Und Land hat das im Prinzip genügend in Tansania, also nicht wie bei uns, wo alles so eng aufeinander ist. Erstaunlich eben, was sie jetzt einfach, die haben einfach einen anderen Schwerpunkt. Also bei den Europäern merkt man natürlich noch, die haben von der Ausbildung her einfach für die Berufe war anders. Und jetzt gehen wir auch auf die Pastoral, vor allem, die haben jetzt eine Schule, wo sie Primarschule, und zum Teil sind Kindergärten an den Verein angeschlossen, wo dann wieder von Schwestern betreut werden, weil es hatten die viele afrikanische Schwesterngemeinschaften, also zum Teil wurde gesprochen, man weiß gar nicht, wie viele da sind, weil es hatten im Prinzip, also in Tansania, die hatten die höchste Anzahl an Frauen, also an Schwestern in ganz Afrika. Also die haben, ich glaube, 300.000 Schwestern, sind dann verschiedene Kongregationen, eben die einen für Schulen, die andere für Spitalseelsorge oder dann nur für Kindergärten. Und das eben ist das ganz verschieden, aber oder dann arbeiten sie in dem Verein, wo dann sie dann die Sakristei machen oder beim Bischof mithelfen, also das ist ganz verschieden. Und meine Aufgabe war im Prinzip, ich wurde dann im Garten zugeteilt und musste einfach was anhängen, seit mal die erste Woche war gleich die Tomaten aufzubinden und Unkraut jäten. Also es gab da, also vor allem nach 2 Wochen fühlte ich mich wirklich wie zu Hause. Erstens war was Neues in der Natur zu arbeiten und wie man beobachten kann, wie quasi wie schnell das Ganze wächst. Und
du kommst ja eigentlich aus der Verwaltung.
Und ich habe meinen Beruf, vom Beruf her war ich war Hochzeichner. Also ich war das ganze Leben lang im Prinzip, habe ich immer im Haus gearbeitet. Werkstatt, zum Beispiel Autowerkstatt, hätte ich jetzt mich nie wohl gefühlt, weil ich habe keine Beziehung zum Mechanischen und das interessiert mich auch nicht, aber der Garten, also da hat mich schon immer Pflanzen hat mich interessiert und es war wirklich eine gute Fügung, dass ich in den Garten kam und da habe ich wirklich am Schluss, also ich habe mich als einer von den, ja, von den Mitbrüdern oder von den Mitarbeitern gefühlt und habe dann einfach im Prinzip, und am Schluss habe ich dann die letzten 2 Monate im Prinzip selbstständig zum Teil wieder die Felder aufgeräumt, wo jetzt die Tomaten ja, verdorrt waren, weil das kann vielleicht 2-3 Monate, maximal 2-3 Monate brauchen, weil ich dann hören sie, wenn sie immer der Sonne ausgesetzt sind. Und dann wieder zuerst die Kabel, das ist im Prinzip aus einem Bast, ein Draht mit einem Bastdraht umwickelt, zuerst die gelöst und dann die Stecken rausgezogen, dann die Tomaten raus und dann wieder die Schnüre aufgerollt und das war für mich auch wirklich eine ideale Arbeit. Man konnte auch gut im Gebet verweilen und am Anfang meinte ich auch, ich musste schnell sein, aber man kommt dann gleich, beginnt zu schwitzen und dann merkt man, man muss runterfahren und im Prinzip einfach den Takt von den afrikanischen Mitmenschen übernehmen und dann da geht es einfach und vor allem einfach, ich habe dann meistens jede halbe Stunde wieder Wasser getrunken, weil es hat dann überall das Wasserstellen gehabt zum Garten und das ist aufbereitetes Trinkwasser. Und das wollen sie jetzt im Prinzip auch ändern, weil es im Prinzip schadet, Trinkwasser nur für die Gartenbesprengung zu nutzen und dann im Prinzip normales Wasser. Und der jetzige Leiter vom Garten ist der Bruder Amos, noch ein zeitlicher Professor, hat jetzt überall die Wasserschläuche mit den, wo einfach punktiert das Wasser rauskommt und im Prinzip immer dort das Wasser rauskommt, wurde im Prinzip ein Setzchen gesetzt und da braucht es auch viel weniger Wasser.
Das heisst jetzt, du bist vom Gartenvirus infiziert worden?
Ja, zum Teil schon.
Und du wirst das jetzt hier beibehalten, hier im Ottmarsberg, der Werteabt, ist ja auch so ein Gartenfan.
Ja, mal schauen, was ich... Klar, wir haben natürlich viel weniger, der Garten ist natürlich viel kleiner, aber eben zum Teil wäre es praktischer, als wenn man mit der Brause immer oder mit dem Sprayer...
Wie groß ist der Garten dort in Tansania?
Das ist noch schwierig. Also das, ein Tomatenfeld, das war vielleicht 50 Meter lang und da waren 9 oder 11 Beete. Und dann hat es nebenan hat's 7 Mais gehabt und dann weiter oben ist das Gemüse, zum Beispiel jetzt Kohl und Karotten, die wachsen im Prinzip in der Regenzeit. Und wenn es dann nachher ist zu warm oder dann kommt es auch gar nicht, das sprießt dann viel zu schnell hoch, also ideal war. Oder einfach dann Bohnen setzen sie an, aber von den Bohnen nehmen sie meistens nur die Blätter und machen dann eine Gemüse draus, sieht im Prinzip aus wie Spinat. Dann nehmen sie einfach die frischen Blätter und die schneiden sie dann relativ schmale Stücke und dann kocht man das im Salzwasser und dann am Schluss habe ich noch Würze mit Zwiebeln und Pfeffer und Knoblauch alles. Also im Prinzip Zwiebeln und Knoblauch haben sie auch alles das gleiche wie bei uns. Und einfach die Art von Gemüse ist einfach anders. Und die Afrikaner kennen im Prinzip alle nur quasi 2 Hauptspeisen, ist Ugali, aus Mais gemacht oder aus Maniok. Maniok ist eine Wurzel, die wird vielleicht einen halben Meter groß und die wächst im Boden und braucht 2 Jahre, bis man die ernten kann. Und dann Mehl, und der wird dann einfach fein gemahlen. Und auch mein Bruder hat mir gesagt, dass das beste Ugali ist mit Mais und Maniok gemischt. Vom Geschmack her. Und das wird dann wirklich nur im Wasser gekocht. Kein Salz, nichts. Und das gibt dann einen dickeren Brei und da schneidet man sie Stücke ab. Die Soßen sind im Prinzip das Wichtigste. Da gibt es immer verschiedene Soßen dazu. Oder Bohnen und das Gemüse. Und dann die Soßen sind meistens entweder mit Peperoni noch vermischt und Tomaten und Zwiebeln. Und das gibt dann den Geschmack zum Ganzen. Als ich dann ja schon beim Swine-Kurs habe ich mit dem Lehrer darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich tue kein Salz rein, nichts. Also, nein, gar nichts. Das wird nur im Wasser gekocht und das schmeckt dann natürlich fade. Aber durch die Soße kommt es zum Geschmack und am Abend haben sie meistens Reis oder manchmal gibt es Karotten oder Kochbananen dazu. Aber von Varianten als Speisen, das sind vielleicht gibt's 5-6 verschiedene Varianten, wo man kennt. Und bei uns ist natürlich die Vielfalt viel grösser.
Genau. Wie hat bei dir so ein Tag ausgesehen in Tansania? Also auch mit dem Gebetsleben?
Also der Tag begann normal, offiziell beginnt es um 5:30 war das Morgen, das Weckzeichen. Und ich bin dann meistens, also nach 4 Uhr, ich glaube 4 aufgestanden, habe mein Privatgebet und dann habe ich morgens eine halbe Stunde stille Anbetung gemacht. Das habe ich schon, mache ich jetzt hier auch schon gut 10 Jahre. Die Novizen waren meistens die ersten oder dritten. Dann war dann auch schon um 5 Uhr war dann in der Kirche und hat dann vorbereitet für die Messe noch. Und dann kommen so peu à peu kamen dann die Mitbrüder und die Letzten kamen dann immer meistens einfach kurz bevor dann das Morgengebet begann. Und das Gebet begann immer um 6 Uhr und sie beten nur die Laudes. Die Vigil ist privat und dann um 6:20 beginnt dann die Messe. Die ist meistens so 6:55 war die fertig, 7 manchmal.
Und die war in Swahili oder
ist,
Englisch?
Die war immer Swahili. Und dann anschließend ist gleich Frühstück und um 7:30 beginnt man mit der Arbeit. Man muss dann zuerst noch zum Arbeitsbereich gehen. Also am Anfang war es für mich ein bisschen stressig, weil hier haben wir immer quasi noch Pausen. Also zwischen dem Gebet, Lautes und der Messe ist fast eine halbe Stunde Zeit. Und dann hat man nochmals wieder eine halbe Stunde nach der Messe bis zum Frühstück. Und dann aber der Vorteil war im Prinzip, je früher man mit der Arbeit beginnt, es ist angenehmer vom Klima her. Auch sei es in der Werkstätte, wenn man draußen arbeitet oder ja, die auf dem Bau sind. Und dann arbeitet im Prinzip von 7:30 bis 14:30 durch. Und dann ist dann einfach am Mittag um 1 Uhr, ist dann quasi ab 1 Uhr gibt es Mittagessen und dann kommen sie und gehen sie. Und dazwischen eben ist eben um 11 Uhr ist dann noch eine große Teepause. Die einen, die Mönche haben meist um 10 Uhr noch ein zweites Frühstück. Und ich hörte dann meistens um 11:30 auf, hatte noch Zeit, um die Terz zu beten und mich zu duschen. Und dann war dann die Mittagshore und anschließend Mittagessen. Und um 11:30 war es meistens fertig. Da habe ich mich eine halbe Stunde weggelegt und dann habe ich die Lesungen gemacht, die Non noch gebetet. Und dann ab 3 Uhr hatte ich Zeit zum Schreiben, Tagebuch, Berichte. Und dann 4 Uhr war Vesperbrot, dann bin ich meistens abgegangen und dann um 16:30 habe ich einen Mitbruder von uns, der war ja 60 Jahre im Makonde-Gebiet, das ist ein großer Hügelzug, der ist vielleicht etwa 100 Meter höher als Danda. Und dort war er auf Missionsstation und hatte dann letzten Frühjahr eine Streifung und ist jetzt im Kloster und habe ich mit ihm einfach dann über Gott und die Welt gesprochen, meistens von seinen Schulerlebnissen, vom Studium, von der ersten anfängenden Mission und die Zeit, die ging dann wieder schnell vorbei. Meistens sind um 5:30, 5:45 sind wir an die Kirche gegangen, bevor die Vesper ankam und da ist die Vesper um 6:15, um 6:45 ist dann Abendessen und noch Rekreation und 7:15 ist komplett und dann ist der Tag wieder vorbei. Also der Nachmittag, der ging sehr schnell vorbei und einfach am Morgen, also da war immer kurz, plötzlich war dann, haben sie wieder gerufen, es gibt Teepause, ihr könnt aufhören zu arbeiten. Also der Morgen, ich war überrascht, ich habe gedacht, manchmal, das ist mal, aber die Zeit, die ging so schnell. Also wenn man dann mal mit der Arbeit beschäftigt ist und am besten geht es im Prinzip, oder man überlegt sich gar nicht, was man macht, sondern wie man es macht. Dass man es einfach quasi mit Freude von Herzen macht und da geht im Prinzip auch alles viel besser.
Eine intensive Zeit war das demzufolge in Tansania. Bruder Bruno Maria, ich würde gerne ein wenig Musik einspielen. Mhm. Hast du einen Wunsch?
Im Prinzip nicht. Also afrikanisch also, kenne ich. Also, man hat zum Teil hat man die Leute gehört. Wenn sie, aber es ist natürlich immer sehr rhythmisch das Ganze. Also quasi die traditionelle Musik. Und da merkt man natürlich auch den Einfluss von Amerika, aber von überall her. Also im Prinzip, weil ein Arbeiter im Garten, der hat im Prinzip, der konnte nicht normal gehen, hat immer gerappt, immer getanzt und dann hat er wieder seine Übung gemacht, hat quasi einen Salto gemacht. Also der, und er hat auch immer ein Lied gesungen, so, aber es ist im Prinzip, was natürlich anders ist, die Leute, die haben den Rhythmus, die ist bei den Menschen in den Knochen. Oder auch in der, da war ich überrascht, in der, am 2. Februar war der Tag des geweihten Lebens. Das haben sie auch, und da sind die Schwestern tanzend eingezogen, und auch beim, wenn sie die Lieder gesungen haben, die haben getanzt, und da hat der ganze Körper Macht mit. Und bei uns im Prinzip steht man einfach da, da sitzt und singt. In Afrika ist im Prinzip wirklich der ganze Körper Macht dann mit.
Wir sind zurück in der Sendung. Ich bin im St. Ottmarsberg in Uznach im Gespräch mit Bruder Bruno Maria. Er war 6 Monate in Danda, also in Tansania, und hat im Garten gearbeitet. Eigentlich kommt er ursprünglich aus der Verwaltung, hat Hochbauzeichner gelernt und ja, wie gesagt, 6 Monate im Garten tätig gewesen. Ich freue mich jetzt auf die weiteren Ausführungen mit dir, Bruno Maria. Wie sieht das aus mit dem Gebetsleben allgemein in Tansania? Ist das anders als hier in der Schweiz? Wie wird der Glaube gelebt?
Also mein Eindruck war, der Glaube wird viel intensiver und offener gelebt. Das habe ich vor allem zum Teil, weil am Mittwoch hatten immer die Lehrlinge, die haben die Messe gestaltet, die haben dann die Lieder gesungen, und also mit einer Inbrunst. Und zum Teil, also manchmal war es fast zu laut, die haben nur fast geschrien. Mir ist schon aufgefallen, als ich am Anfang schon, also das war Anfangs November, irgendwann am Abend vor der Vesper, wenn ich in der Kirche war, hört man immer Leute singen. Und dann im Prinzip, das ist, dann, vor allem jetzt eben, am Schluss ist mir das bewusst geworden, die üben im Prinzip fast jeden Tag, ist der Chor, wo am Sonntag die Messe gestaltet, die üben im Prinzip jeden Abend ab 5 bis 6. Die letzten 2 Wochen haben sie, oder 3 Wochen haben sie schon das Kloster Ostergloria gesungen, haben sie geübt. Und dann zweimal waren sie in der Kirche, haben sie die Passion, also die Johannespassion gesungen. Und dann hat dann eine Frau, hat den Evangelist, aber mit einer Inbrunst. Also die hat mir wirklich das Gefühl gemacht, die spielt, also es kommt einfach alles von Herzen. Und eben bei uns, wenn man quasi jetzt jemanden, zum Beispiel für den Kirchenchor anfragt, ob er Interesse hat, ja, ich überlege es mir mal, aber dann haben wir vielleicht jede 2 Wochen, und die üben jeden Abend. Also da ist wirklich noch, die Leute leben den Glauben mit. Und auch an Weihnachten hatten sie ein Weihnachtsspiel, im Prinzip von Adam und Eva bis zur Sintflut und dann im Prinzip mit der Verkündigung. Und eine hat dann die Frau, die Maria gespielt hat, die hat dann das Regina Coeli gesungen. Alles auswendig, und dann war sie auf den Knien gelegen und die Arme ausgebreitet und hat sie das Ganze aufs Swahili gesungen. Also es ging wirklich bei mir durch Mark und Bein.
Wie war das bei den Eucharistiefeiern? Ist das auch so lebendig?
Bei der Fastenzeit weil normal während der Messe spielen die Kantoren, also das sind vielleicht 10 Kantoren und dann noch die guten Sänger, die singen mit und dann haben die immer noch Rhythmusinstrumente. Also das ist im Prinzip ja kein Verkäufer, das ist mir schon aufgefallen bei der ersten Vesper, dass viel lebendig wurde, war viel lebendiger. Also es ist im Prinzip, dann haben sie zwei Trommeln, haben sie. Das ist im Prinzip wie soll man dem sagen, sieht das wie ein Buch. Und da haben sie Reiskörner drin, das ist vielleicht 1 Zentimeter dick, und dann kann man auch mit dem den Rhythmus, und da haben sie verschiedene Rhythmusinstrumente. Und eben, also die machen das mit, und die Lieder können im Prinzip alle auswendig. Da gibt es vielleicht pro 3-4 Personen gibt es dann ein Buch. Aber eben, meist brauchen die Bücher gar nicht mehr. Oder die können sie im Prinzip alles auswendig. Für mich war es manchmal ein bisschen fast zu viel. Also ständig, vor allem bei der Gabenbereitung ist Musik. Dann kaum ist die Kommunion, beginnt sie, kommt auch schon wieder. Also man hat für Stille oder für Danksagung hat man zu wenig Zeit, weil es muss zum Teil muss fast immer Action sein. Und für mich eben zum Teil eben die Gabenbereitung oder ist im Prinzip auch wirklich etwas sehr Persönliches, also wo man sich quasi auch darbringen kann oder seine Sorgen mit. Man kommt dann, oder das muss einfach immer, aber das ist einfach der Lebensrhythmus, der ist viel anders. Also,
und wie ist es mit dem Rosenkranz?
Das sieht man relativ wenig. Aber eben, man merkt schon, also die Leute im Prinzip, sie haben schon auch eine Gottesbeziehung, aber sie wird nicht, also außerhalb der Messe oder der Gebete, habe ich jetzt das weniger mitbekommen. Vor allem bei den Privatpersonen, wo sie da beten. Klar, es gibt schon, man sieht auch die farbigen Rosenkränze, die sie zum Teil tragen, aber es ist jetzt speziell beten, weil die haben eine andere Spiritualität auch und Gebetspraxis. Im Prinzip der gelebte Glaube an Mitmenschen, das wird im Prinzip viel mehr, spürt man mehr. Wobei uns im Prinzip, oder da wird im Prinzip quasi der Glaube wird immer quasi, man meint, man muss ihn fast verdecken, man darf ihn gar nicht zeigen. Und das ist natürlich unten, da merkt man wirklich, die Leute, die leben noch mit. Klar, zum Teil er ist nicht so tief verwurzelt, weil zum Teil eben ist natürlich immer noch vom Anglauben oder vom bösen Geistern, wo man dann noch zum Teil Respekt hat oder irgendwas passiert, also lieber auch noch zum Medizinmann gehen, als man sicher ist, wenn der Herrgott vielleicht nicht hilft. Also da merkt man schon noch, das ist noch nicht so verwurzelt. Am Schluss habe ich noch einen Mitbruder von den Philippinen, der jetzt aber jetzt in Tansania lebt, seit gut 10 Jahren. Der hat natürlich eine viel andere Beziehung vom Glauben und Reden. Die sind natürlich verwurzelt, wie bei uns im Prinzip es früher auch war. Aber natürlich durch die ganze Säkularisation jetzt auch, merkt man bei uns, also der Glaube ist nicht mehr so tief, wie er quasi vor 50 Jahren war.
Was hast du gelernt in dieser Missionszeit, Missionsarbeit?
Also die Beziehung zu Gott, die ist auch wieder tiefer geworden. Und vor allem auch im Prinzip die Freude oder zum ewigen Leben. Also man im Prinzip eben das ganze Leben hier im Prinzip auf Erden, auf im Prinzip aufs ewige Leben ausrichtet. Und im Prinzip eben, das ist quasi eine Probezeit. Wir haben die Möglichkeit, der Christus lädt uns ja im Prinzip ein, wir müssen im Prinzip nur unser Ja sagen. Und das ist mir im Prinzip viel bewusster geworden, als die ganze Zeit jetzt hier. Man denkt schon ans ewige Leben, aber nicht so bewusst. Und ich weiß nicht, was dazu geführt hat, aber am Schluss ist mir wirklich aufgefallen, das ist im Prinzip das Wichtigste. Also man sich aufs ewige Leben konzentriert. Zum ersten Mal ist mir im Prinzip vor 3 Jahren aufgefallen, ich war da für 3 Wochen in Kasachstan. Und als ich zurückkam, hatte ich eine Bronchitis und ging dann in die Apotheke. Und die Frau, die war vielleicht auch Mitte 50 und die hatte die ersten Altersflecken und das war ihre größte Sorge. Da habe ich mir damals auch gedacht, also fürs Äußere macht man sich Sorgen, aber fürs Seelenheil macht man überhaupt nichts. Also man versucht im Prinzip möglichst körperlich fit zu sein, aber für alles hat man Zeit, aber mal eine Stunde in der Woche für den Herrgott, das ist quasi schon fast zu viel verlangt. In Afrika, die Leute, die machen am Morgen um 7 Uhr, die Kirche war voll. Am Sonntag ist die Messe um 7 Uhr, beginnt sie, aber um 10 vor, Viertel vor 7 kamen schon die ersten Leute und die haben zum Teil weite Strecken, die sie, und zum Teil, die meisten machen es zu Fuß. Weil es hat noch wenig Leute, die ein Motorrad haben und denken, die ganze Familie sitzt auf dem Motorrad. Aber das normal, also die Distanzen, die Leute quasi auf sich nehmen, um zum Herrgott zu kommen, ist erstaunlich. Und bei uns im Prinzip, also um 9 Uhr ist zu früh die Messe und um 11 Uhr ist dann wieder zu spät. Und man hat immer Ausreden und die setzen sich wirklich ein und ziehen sich auch wirklich feierlich an. Also das wirklich noch, also man ist sich mehr bewusst, man geht zum Herrgott. Und bei uns auch, man geht jetzt einfach mal in die Messe. Und zum Teil geht man wegen dem Priester, aber schlussendlich ist im Prinzip der Priester ist nicht entscheidend, sondern man will Christus empfangen. Oder eben dieser, den mag ich nicht, dann gehe ich nicht in die Kirche. Also, die Vorstellung im Prinzip ist schon, ist einfach, ja, das stimmt nicht mehr. Also da kommt wieder relativ viel Lernen von Afrika her, obwohl es noch, ja, quasi, es ist eine junge Kirche, aber es ist noch eine lebendige Kirche.
Dann war die Idee vom Abt Emanuel sicher eine gute, dass du profitieren konntest in Tansania.
Ja, ich war dann wirklich immer wieder überrascht, dass er mir die Möglichkeit gab. Und ich habe ihn am Schluss nochmals gefragt, war das quasi eine spontane Idee? Er hat gesagt, nein, ich hatte das schon lange vor, aber es hat einfach wirklich alles gestimmt. Der Zeitpunkt war da, ich konnte die Küche abgeben und dann im Prinzip wirklich eine Auffrischung machen. Also zum Teil war für mich dann fast wie eine ausgedehnte Exerzitienzeit. Oder einfach zum Teil eben, weil am Anfang musste ich auch zuerst meinen Weg finden unten. Erstens, es ist anders als in Europa. Und dann von der Arbeit her. Und eben vor allem, ich hatte keine Verantwortung. Es war im Prinzip mal wirklich wunderbar. Man musste sich nichts um nichts anderes kümmern. Und dementsprechend war ich einfach viel offener zum Hören. Das muss man machen, das muss man machen. Jetzt hatte ich wirklich mal wirklich, konnte es quasi auskosten. Einfach die Freizeit, einfach ein persönliches Gebet. Einfach, oder jetzt einfach nur zum Dasein. Oder eben für die Lesung, sei es die Schriftleser vom Evangelium vom nächsten Tag oder allgemein einfach mal etwas vertieft, um mehr nachzulesen. Und
schön.
Von daher war es wirklich, also ich konnte mich quasi an Seele und Leib wieder neu auffrischen.
Vielleicht abschließend, wer ist denn der Bruder Bruno Maria Marti?
Also ich bin jetzt dieses Jahr 61 Jahre alt geworden und habe, wie schon erwähnt am Anfang, nach der Schule habe ich eine Ausbildung als Hochbauzeichner gemacht, habe dann ein paar Jahre gearbeitet und dann noch 1990 bis 93 noch eine berufsbegleitende Ausbildung als Hochbautechniker. Also es ist im Prinzip ein bisschen tiefer als Architekt, man hat einfach Entwurf nicht, aber von der Konstruktion her alles. Und ich war dann wirklich mit Leib und Seele, also Architektur hat mich schon, in der Primarschule habe ich schon gesagt, ich möchte Hochbauzeichner werden, habe ich Fassaden gezeichnet, Häuser gezeichnet. Ja, das war 1998, kam dann quasi die Berufung. Ich war 87, war ich 3 Monate in Neuseeland, also zurück, war ein Bericht über die Kartäuser und das hat mich damals schon fasziniert, aber ich konnte noch nicht Ja sagen zu dem. Und dann, ja, schlussendlich ging es dann 98 relativ schnell und bin dann 99 eingetreten. Also die Berufung, als ich es richtig spürte, war an einem Hochfest vom Heiligen Thomas. Ins Kloster kam ich das erste Mal für Kloster auf Zeit am Hochfest vom Heiligen Jakobus. Und am Fest Paul Bekehrung bin ich ins Kloster eingetreten. Und ein Jahr später habe ich dann gemerkt, dass ich für ein Datum gewählt habe. Und für mich war es wirklich damals eine Bekehrung. in der Primarschule kein Glaubensleben mehr gehabt. Also es war zum Teil auch ein schlechtes Erlebnis, als ich mal während der Primarschule hatte. Das war im Religionsunterricht, wir waren in der Kirche und da hat der Pfarrer uns die Heiligen erklärt. Und irgendjemand hat eine Kniebank runterfallen lassen, den Mitschüler aus der Bank gezogen und hat ihn traktiert, obwohl es da gar nicht war. Und das hat mir im Prinzip abgelöst. Also von einem Priester habe ich nicht erwartet, dass er quasi jemand in der Kirche quasi noch mit Fußtritten behandelt, weil er die Fassung verloren hat. Und da habe ich quasi, und die ganze Zeit bis zur Berufung, habe ich im Prinzip nur noch am Sonntagabend dann quasi ein Dankgebet gesprochen. Und das war quasi ein dünner Faden, wo ich noch Beziehung zu Gott hatte. Und zum Teil war es eine Befreiung, die Berufung, weil ich war im Prinzip, ich lebte zu dieser Zeit immer alleine, aber ich war zum Teil unzufrieden. Also man konnte sich, kaufte was, einen halben Tag später, die Freude war wieder weg. Mit der Berufung, also im Prinzip, also das Leben hat sich im Prinzip wirklich um 180 Grad geändert. Und die ersten Jahre, ich war so voll von Dankbarkeit. Und eben, und jetzt schlussendlich, eben das Ganze ist auch jetzt wieder, ist wieder intensiver. Also eben habe ich dann 83 schon mal, als ich auf einer Weltreise war, habe ich gesehen, wie die Leute damals aus Südostasien, wie einfach die leben und wie die Ausstrahlung die haben, wie zufrieden die sind. Und das Gleiche habe ich jetzt wirklich wieder durfte ich wieder in Afrika kennenlernen. Und von daher, man bekommt sehr viel von den Mitmenschen. Man muss im Prinzip manchmal einfach erkennen, aber es gäbe viele Möglichkeiten, also gibt es im Prinzip viele Möglichkeiten jeden Tag, wo man quasi immer wieder durch den Mitmenschen hört man, was Gott einem sagen will. Weil oft sagen wir mal, ich höre den Herrgott nicht. Er spricht uns immer meistens zu uns über den Mitmenschen und er sagt manchmal etwas Belangloses, aber für die Person, die es dann hört, ist dann quasi wie eine Erleuchtung. Und solche Sachen erlebt man im Prinzip wirklich jeden Tag immer wieder. Und mehr Vertrauen oder gute Erlebnis man hat, umso mehr schwächst das Vertrauen. Im Prinzip kann sich sein, die Sorgen, die einem belasten oder kommen, kann man dem Herrgott übergeben und man merkt dann wieder, wie die Hilfe kommt und dementsprechend wird die Beziehung einfach immer tiefer.
Jetzt bist du wieder zurück hier in der Schweiz. Wie sieht jetzt deine Aufgabe hier im Obmarsberg aus?
An der Pforte arbeite ich wieder. Ich war von 2000, Mitte 2000. Nach der zeitlichen Profess war ich für gut 6 Jahre war ich Pförtner. Und jetzt bin ich quasi nach 13 Jahren Verwaltung und Küche wieder an den alten Ort gekommen. Und damals steht ja in der Regel im Prinzip, es muss ein alter, weiser Mitbruder sollte Pförtner sein. Und dann, man gibt ihn dann einfach quasi einen Jüngeren zur Hilfe. Und damals war ich im Prinzip anderthalb Jahre im Kloster. Aber schlussendlich war nicht unbedingt das Klosteralter war entscheidend, sondern einfach zum Teil einfach die Lebenserfahrung auch. Klar, am Anfang hatte ich wirklich Angst, wie gehe ich mit Betteln um, wenn jemand an die Pforte kommt und was haben will. Und dann hat mir damals ein alter Mitbruder gesagt, wenn du unsicher bist, ruf einfach zuerst den Heiligen Geist an. Und das ging im Prinzip, das habe ich dann probiert und im Prinzip merkte dann relativ schnell, wenn jemand an die Pforte kam, ob er jetzt quasi ein Anliegen hat und die Menschen dann kamen und sagten, sie wollen den Oberer oder den Guardian oder den Pfarrer, da wusste man gleich, sie wollen Geld und da habe ich dann gesagt, ja, der Pfarrer, der ist im Dorf unten, ja, um was geht es? Ja, es ist etwas Persönliches und meistens wollten sie Geld, aber man bekam dann auch das Gespür dazu. Der Heilige Geist hilft im Prinzip auch immer wieder, man muss im Prinzip nur anrufen und man kriegt die Unterstützung.
Danke vielmals für den Einblick in dein Leben, Bruder Bruno Maria. Möchtest du noch ein kurzes Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Das Wichtigste im Prinzip einfach auf Gott vertrauen. Und er enttäuscht uns nie. Wir müssen im Prinzip einfach immer wieder entweder müssen wir, wenn man das Vertrauen noch klein ist, ihn bitten, stärke unseren Glauben oder stärke meinen Glauben, hilf meinem Unglauben. Was ich im Prinzip seit Beginn der Klosterzeit mache, ist im Prinzip immer wieder die Heiligen um die Gnade der göttlichen Liebe bitten. Und im Prinzip, schlussendlich, das ganze Leben besteht im Prinzip alle nur noch im Prinzip, was wir aus der Gnade der Liebe leben. Je mehr quasi wir von dem durchdrungen sind, umso besser geht alles. Und man handelt dann wirklich quasi Ja, nach dem Evangelium.
Schön, danke vielmals für das Interview, Bruder Bruno Maria. Und ich wünsche dir und der ganzen Gemeinschaft reicher Gottessegen und möge der Heilige Geist immer wieder das Feuer des Glaubens entfachten und vielleicht hier in unseren Breitengraden mehr, so wie du erzählt hast, wie es in Afrika ist, dass das einfach, also der Glaube, dass der gelebt wird mit viel Herz und möget ihr das in der Gemeinschaft auch leben dürfen, wir alle, dass wir hier entzündet werden vom Heiligen Geist. Herzlichen Dank und alles Gute.
Danke auch.